Liebe Mitmenschen, seid ganz herzlich willkommen zum vierten und letzten Teil des Podcasts Glauben und Dichten aus der Reihe Gegenstände der evangelischen Erwachsenenbildung im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach. Heute wollen wir uns wieder einem zeitgenössischen Autor zuwenden, der auch bei mir ist und den ich ganz herzlich begrüßen möchte, genau wie euch zu Hause, Pfarrer Rüdiger Jung, ein alter Freund und Amtsbruder aus Bottenhorn, dessen Gebiet die Lyrik ist, die Dichtkunst, Poesie. Wir wollen miteinander ins Gespräch kommen, selbstverständlich auch Gedichte hören und uns darüber ein wenig austauschen. Erst einmal herzlich willkommen, lieber Rüdiger. Und die erste Frage ist, ja, Glauben und Dichten. Wir beginnen mit dem Glauben. Du bist zur Theologie gekommen als Lebensaufgabe. Wie und warum ist das? Was fasziniert dich bis heute daran?
Ich erinnere mich, dass ich schon als Kind von Glauben fasziniert war. Religionsunterricht war für mich in der Grundschule schon spannend und der Konfirmandenunterricht war für mich spannend. Vielleicht gerade deshalb, weil das Thema in der Familie keine große Rolle spielte, hat es für mich etwas Neues, Interessantes. Ich wollte immer mehr erfahren und wissen darüber. Und das hat eigentlich meinen Weg geprägt. Ich habe gewusst, dass ich Theologie studiere, als ich noch nicht gewusst habe, dass ich Pfarrer werden würde. Das Interesse war vorher schon da und dann kam das Interesse zu sagen, das möchte ich auch als Beruf.
Theologie ist ja auch eine Wissenschaft, die nach bestimmten Maßstäben arbeitet. Zumindest haben wir das zu unserer Zeit so erlebt. Hat das dich auch geprägt, die Lehre zu leben, leben um zu lehren?
Ich habe für mich gemerkt, dass es etwas gibt, was mir in dem Beruf immer sehr, sehr wichtig war. Ich bin ja mit ganz vielen Fragen von Menschen und Situationen vertraut worden. Und ich merkte für mich, Ausgangspunkt waren immer eigene Situationen, die ich erlebt hatte, eigene Fragen, die sich mir gestellt hatte. Und es spielte immer eine Rolle, in den Fragen anderer die eigenen wiederzuerkennen. Manchmal auch ganz neuen Situationen zu begegnen. Aber ich merkte irgendwo, dass es sitzt immer sehr tief in meinem eigenen Leben.
Es ist so, dass die Neugier als Motivation zum Studium uns eint. Also das ist etwas, vielleicht liegt das auch an der Generation, aber ich war auch höchst neugierig geworden durch die Konfirmandenzeit, die mir viel bedeutet hat. Und ich wollte einfach mehr wissen und habe deswegen auch angefangen, Theologie zu studieren, wobei ich auch noch nicht wusste, ob ich tatsächlich dieses Amt anstrebe, aber das hat sich dann so auch ergeben. Jetzt gibt es ja das Standbein dessen, was wir professionell sind, lehren und leben. Und es gibt das Spielbein. Jeder und jede von uns hat mindestens eines davon. Manche sind wahre Tausendfüßler. Bei dir ist es die Lyrik. Und das finde ich hochinteressant. Wie bist du zu deiner Liebe zur Poesie gekommen?
Ein Punkt geht ganz weit in meine Kindheit zurück. Ich habe meine Mutter und meine Schwester erlebt als Menschen, die von Poesie fasziniert waren. Das habe ich als ganz kleiner Junge gesehen. Und irgendwo denke ich bis heute, das hat mich geprägt. Und später habe ich für mich festgestellt, dass es große Freude macht, etwas zu formulieren. Ich habe erst eigentlich in früher Kindheit einen anderen Weg gesucht. Ich habe gern gemalt oder gezeichnet. Es war aber irgendwo so, vielleicht war einfach die Grenze da, da nicht weiterzukommen. Und dann wurde das Formulieren für mich interessanter. Das Wahrnehmen, wenn man Dinge etwas anders sagt, ändert sich der Sinn ganz entscheidend. Also einfach dieses Wahrnehmen, an Worten liegt ganz, ganz viel und es gehört ganz viel Sorgfalt dazu, die Worte so zu wählen, dass das, was ich selber denke oder empfinde, rüberkommt.
Lieblingsdichter, von denen man lernt, an die man sich anlehnt oder die man bewundert, gehören ja zu einer solchen Laufbahn dazu. Ich habe leider keine lyrische Laufbahn und ich halte mich für auch nicht talentiert. Aber natürlich gibt es Menschen, die ich gerne lese. Zum Beispiel Jesse Thor, der eigentlich der Größte im 20. Jahrhundert war, mit einem sehr tragischen Lebensschicksal. Jochen Klepper, Gerhard, Gottfried Benn und Robert Gernhardt. Natürlich. Gibt es Lieblingsdichter, Vorbilder und Inspirationen?
Es gibt massig und ich finde 3 eine schöne Zahl. Deshalb nenne ich mal die 3 mir wichtigsten. Mich fasziniert sehr die lyrische Dichtung von Günter Eich. Jemand, der besonders schreibt. Also oft kann ich an den Gedichten wirklich sagen, was mich fasziniert, ist der Klang. Auch die Bilder, die wachgerufen werden, aber vor allem der Klang. Auch die Nähe zur Natur, die mir im Schreiben auch immer wichtig war. Ein zweiter ganz wichtiger Name für mich heißt Christine Lavant. Eine Dichterin aus Kärnten und ihre Gedichte sind im Grunde ein Ringen um Glauben und Leben. Eine Frau, die ganz, ganz schwierige Lebensumstände hatte und die das immer wieder dazu gebracht hat, an Gott Fragen zu stellen, auch nie von ihm loszulassen. Das hat mich fasziniert. Und ein dritter Punkt, da ließe sich auch ein Name nennen, Matsuo Basho, ein Japaner aus dem 17. Jahrhundert. Aber es geht speziell um die Art Gedichte, die er groß gemacht hat, Haiku. Und das Faszinierende daran für mich, ein Haiku ist also im Original, man muss immer dazu sagen, Silben in Japan sind kürzer als bei uns, aber es ist ein dreizeiliges Gedicht im Normalfall mit 5, 7, 5 Moren, so heißt es im Japanischen. Bei uns Silben, die eben länger sind, weil wir so viele Konsonanten haben. Was mich fasziniert hat, die Kürze. Ganz wenige Worte. Und das hat mich im Schreiben sehr geprägt. Ich bin jemand, der sehr gerne erstmal schreibt und dann streicht. Und das Streichen ist irrsinnig wichtig. Und dann merke ich irgendwann, die Worte oder die Formulierungen müssen bleiben. Und die bleiben dann stehen.
Gibt es eine Dichtung der Moderne, zum Beispiel Ernst Jandl, die Reduktion auf den Klang, die Reduktion auf das Wesentliche, auf Ottos Mops und den Schützengraben, die 2, die mir gerade so einfallen als ganz besonders eindrücklich gelungene Spiele. Also gibt es so eine moderne Lyrik, die die Zeit einfängt, die ja so bis Ende der 80er Jahre ging, bevor dann endgültig die Postmoderne kam?
Ich sag mal, als ich an Gedichte drangegangen bin, war ich ganz breit interessiert. Ich wollte ganz viel kennenlernen. Und das hat sich nie verloren, denn ich finde es spannend, was man, Ernst Jandl wurde genannt, mit der Ausdrucksweise, mit dem Reden, mit der Sprache, mit dem Ausdruck machen kann, aber auch zum Beispiel in der konkreten Poesie mit Buchstaben. Dinge, die für mich sehr interessant waren und bleiben und trotzdem eigentlich nicht prägend sind für mein eigenes Schreiben, weil da vielleicht die vorher genannten für mich wichtiger bleiben.
Ja, ich verstehe sehr wohl. Man muss manchmal Farbe an die Leinwand schmeißen, wie das Jackson Pollock getan hat, aber sein Leben lang kann man das nicht machen. Irgendwann muss man auch wieder ein Bild malen. Wir haben uns schon mal so ein kleines bisschen ausgetauscht, in das Land der Lyrik hineingetastet, so etwas Hand in Hand mit Fremdenführer und einigen Schildern, und jetzt wird es ganz konkret. Du bist selbst Lyriker, das ist deine große Leidenschaft, und ich habe die große Freude, sehr viele deiner Gedichte zu besitzen. Und so war es natürlich eine ebenso schwierige wie reizvolle Aufgabe, ein paar davon auszusuchen, die wir hier auch hören wollen und über die wir uns kurz austauschen. Wir werden also immer ein Gedicht von Rüdiger Jung hören. Ich werde versuchen, danach mal die Rolle des Hörenden einzunehmen, der versucht zu verstehen. Denn Dichten heißt auch Deuten. Und er hat dann immer die Gelegenheit, in einigen Sätzen zu sagen, ob er verstanden wurde. Und ob aus diesem Prozess dann vielleicht wieder Ideen für neue Lyrik kommt, das zeigt dann die Zukunft. Wir hören also 5 Gedichte von Rüdiger Jung, immer unterbrochen von einem kleinen Gesprächsgang von uns beiden. Und los geht es.
Etüde franziskanisch. Dem Bruder gleichen, der Blatt und Frucht nicht halten kann, und nicht den Vogel, der den Sommer sang. Dann des Nachts dastehen, fast nackt, mit leeren Händen, wenn der kalte Glanz der Gestirne dem Märchen nicht mehr gehorcht. Der Vogelscheuche, das du anbieten. Betteln lernen.
Eine franziskanische Etüde. Eine Übung. Franziskus, der Heilige, hat sich ja der Armut vermählt. Er hatte etwas sehr Tiefes erkannt, was mir der sofort einleuchtende Satz in diesem Gedicht war, das Dastehen mit leeren Händen. Das unsere Grundbedingung als Christen ist, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du, wie es in dem schönen Lied heißt. Und der aus dieser völligen Reduktion, aus diesem völligen Zurückzug, aus dem, was man haben könnte, ein Sein gewinnt, ein Dasein. Er predigt den Vögeln, aber die fliegen wieder weg. Und er kann sie nicht halten. Er kann den Jahreszeiten nicht befehlen, den Blättern und den Bäumen. Er kann nachts keine Wärme erzeugen, wenn die Sterne kalt funkeln. Er ist angewiesen, ausgeliefert und hat nichts. Und deswegen ist er mit der Vogelscheuche auf Du. Oder wie Paulus es sagt, ein Gespött den Menschen und Engeln. Und genau da könnte es sein, dass wir dahin gehören als Christen. Wir sind noch viel zu reich und haben noch viel zu viele Freunde.
Es gibt für mich ganz das wieder, was in dem Gedicht steckt. Und vielleicht ist es interessant, dass ich zu diesem Gedicht seine Geschichte erzähle. Es hat nämlich eine ganz eigene. Es gibt von Günter Eich aus seinen späten Jahren eine Zahl von Einaktern. Die sind nicht mehr gefunden worden. Man weiß noch die Titel. Ich fand das spannend und ich habe damals einen ganzen Zyklus von Gedichten gemacht, der endete auf einen dieser Titel. Mit anderen Worten, das erste Wort dieses Gedichtes, als es entstand, war die Schlusszeile. Betteln lernen. Und während wir sonst eigentlich immer so die Erfahrung machen, von dem Anfang her entwickelt sich etwas, läuft es hier eigentlich auf das zu, was im Ursprung war, nämlich gerade diese zwei Worte, betteln lernen. Und das war für mich in der Deutung jetzt einfach schön, was aus diesem Anfang, der ja erstmal ja auch ein Experiment war, geworden ist.
Ja, also darf ich sagen, dass wir uns da verstehen, dass also Poesie so auch wirkt und auch das wirkt, was der Poet möchte. Zuweilen. Nummer 2.
Noch immer. Noch immer haltet ihr mir 30 Silberlinge vor, als wäre der Verrat Verrat gewesen, als wäre nicht der Kuss ein Kuss gewesen, als hätten Strick und Baum mir zugejubelt.
Ach, Judas, du bist ein armer Kerl. Du musstest herhalten, damit es einen gibt, der noch schlimmer ist als wir. Du musstest herhalten, dass wir auf einen runtersehen konnten. Du musstest in den innersten Kreis der Hölle bei Dante. Du musstest der sein, auf den sich unsere Gerechtigkeit niederlässt. Ja, der Verrat war Verzweiflung. Der Kuss war ein Kuss und Verblendung. Nein, dir hat kein Strick zugejubelt, aber hättest du doch 3 Tage warten können?
Es trifft für mich die Gedanken, die ich bei dem Gedicht hatte. Mir ist anfangs eines aufgefallen, und zwar, Judas ist ja jemand, der begegnet uns in jeder Passionsandacht. In der Passionszeit hat man Judas vor Augen, der verrät, man hat Petrus vor Augen, der verleugnet, man hat die Jünger vor Augen, die weglaufen, als es ganz kritisch wird. Ich bin da immer gemischt. Gemischt, dass ich denke, kommen wir selber in der Passionszeit genug vor. Es kann so leicht sein, auf Judas mit dem Finger zu zeigen, auf Petrus, auf die Jünger. Seid ihr aber alle schwach gewesen. Mir ist in Passionsandachten immer bewusst geworden, erkenne dich in denen, von denen da berichtet wird. Und dann wirst du mehr über deinen Glauben erfahren, über seine Gefährdung und über den, der ihn hält. Wann wohl? Wann wohl der Letzte um dich weint? Wann wohl der Letzte von dir spricht? Wann wohl der Letzte von dir träumt? Wann wohl der Erste kopfschüttelnd deinen Namen liest?
Ich glaube, wir sind auf einem Friedhof. Wir gehen die Reihen der Gräber entlang. Manche, spreche ich mal als Pfarrer, haben wir bestattet. An manche Familien haben wir lebendige Erinnerungen. Und dann kommen wir zu denen, die vorher gestorben sind. Da kennen wir aber noch die Namen, weil die Kinder noch im Dorf sind. Und es gibt die, wo das Foto noch auf dem Kaminsims steht. Und es gibt die anderen. Und zu einem dieser anderen werden wir alle einmal werden. Wann wird das wohl sein? Und wo sind wir dann aufgehoben?
Das Wannwohl verwandelt sich. Es gibt im Leben ein Wannwohl bezogen auf den Tod, der jederzeit kommen kann. Das Wannwohl dieses Gedichts ist genau, wie es in der Deutung angeklungen hat, auf dem Friedhof. Nicht das Wannwohl des Sterbens, sondern das Wannwohl des Vergessens und des Vergessenwerdens. Es gibt einen sehr schönen Satz von Albert Schweitzer, der sagt, im Grunde, was von einem Menschen bleibt, ist das, was er an Liebe hinterlässt. Und es gibt von verschiedenen Dichtern den Satz, ein Mensch ist nicht tot, solange er nicht vergessen ist. Das sind tröstliche Sätze und irgendwo klingt es in dem Gedicht an, sie trösten mich nicht restlos. Ich erinnere mich an eine Bestattung, die mich sehr, sehr mitgenommen hat. Die Trauergemeinde bestand aus mir und der Bestatterin. Und ich gestehe, das hat mir erstmal den Boden unter den Füßen weggezogen. Da war sonst niemand persönlich mehr, um von diesem Menschen Abschied zu nehmen. Und in diesem Wannwohl steckt für mich, das hat keiner in der Hand. Ja, es liegt für mich etwas Tröstliches in den Worten von Albert Schweitzer und auch von den Dichtern, was einer an Liebe gegeben hat, bleibt. Und jemand lebt, solange er nicht vergessen wird. Aber man kann schnell vergessen sein. Und mir ist sehr wichtig geworden, einer erinnert dich. Einer erinnert dich, wenn kein Mensch sich mehr an dich erinnert. Te Deum. Die Kraniche kehren zurück, Reminiscere. Die Kraniche kehren zurück, Gott sei die Ehre. Die Kraniche kehren zurück, Oculi, du fragst dich, wie er das anstellt, Zähler deiner Haare. Frag nicht, hör, sieh, trink das Licht, Lätare.
Im Frühjahr kommen die Kraniche zurück. Um die Zeit, in der wir Passionszeit haben, wo wir des Leidens und Sterbens Jesu gedenken und wo ein Bruch drin ist, der Sonntag Letare, freudig mit Jerusalem, wo es darum geht, dass wir aufhören, zu viele Fragen zu stellen und anfangen anzubeten, die großen Wunder, die Gott tut, vor unseren Augen, unter unseren Händen und auch in unseren Herzen. Es kann ja nicht mit dem Tode enden. Es muss ja Leben sein bei dem, der die Haare auf unserem Haupt zählt. und der der Gott des Lebens ist.
Die zwei Dinge, die sich da treffen, Frühling und Passion, aufbrechendes Leben, zugleich auch die Sonntage sehr ernsten, wichtigen Gedenkens. Ich finde die Namen schön und das sagt auch etwas über mein Sprachempfinden aus. Worte sind nicht nur das, was sie sagen, sie sind auch Klang. Und die Sonntage der Passionszeit haben einen schönen Klang. Lettare auch einen schönen inhaltlichen. Da wird nämlich mitten in der Passionszeit schon aufgerufen zur Freude. Das kleine Ostern, wie die Liturgiewissenschaftler den Sonntag nennen. Für mich war die Rückkehr der Kraniche immer etwas ganz Besonderes und etwas besonders Schönes und für mich einfach schön, dass das, was ich sehr mag, sich mit dem, was mir sehr wichtig ist, in ein und derselben Zeit verbindet. Das nächste Gedicht ist ein ganz kurzes. Das heißt zuletzt. Was bleibt uns zuletzt? Ein Platz unter Blumen für uns und die anderen Staubgefäße.
Diese Fünfviertelzeiler, denn die letzte Zeile ist etwas schwerer als die anderen, hat mich sofort fasziniert und diesem Podcast seinen Untertitel gegeben, Staubgefäße. Und ich mag das Spiel mit diesen Worten. Staubgefäße kommen erstmal aus der Botanik. Es sind die männlichen Organe in Blumen, wo die Pollen hergestellt werden, die dann zur Bestäubung und zur Fortpflanzung dienen. Aber auch wir landen in einem Staubgefäß. Denn was ist eine Urne, die heute ja die Hauptsache der Beerdigungen ausmacht, anderes als ein Gefäß für Staub und Asche. Und im Grunde genommen sind wir sogar welche. Das hat schon Paulus, der Apostel, gesehen, als er sagte, dass wir einen Schatz haben, das Evangelium, aber in irdenen Gefäßen. Dieses Bild vom Gefäß, das entweder Staub birgt oder etwas ganz Wertvolles, ist ein ganz beliebtes Bild in der Bibel für uns Menschen, die ihr Leben nicht selber füllen können und ihren Tod auch nicht. Ich mag dieses Spiel ganz einfach. Dieses Spiel mit dem Gedanken, dem Gefühl der Assoziation, wo Leben, Zeugung und Vergänglichkeit, Asche, Staub und Tod miteinander ja verwirbeln in vier Zeilen. Ja, quasi verquirlt werden zu etwas, was sich zeigen wird, wenn wir vor dem Thron des Lammes stehen.
Mir gefällt natürlich an einem solchen Wort wie Staubgefäße diese beschriebene zwei Richtungen. Eine Richtung, natürlich, es geht um Sterblichkeit, Endlichkeit, Vergänglichkeit. Die andere, es geht um Leben, um kleines, aber faszinierendes Leben. Und für mich steht eigentlich am Ende dieses Gedichtes noch ein Bibelvers, der für mich das Wort, eigentlich die Eigenschaft Gottes wiedergibt, wie vielleicht kein anderes über ihn. Da heißt es nämlich, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. So heißt es bei Jesaja. Also das, was ganz schwach ist, ist doch gehalten bei Gott. Und das finde ich faszinierend. Und deshalb steckt in diesen Staubgefäßen auch am Schluss nicht einfach Resignation, sondern ein Blick auf diese Hand, die auffällt, auffängt und hält.
Noch ein Bibelvers zum Thema Psalm 103. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Auch das passt wunderbar. Das war der zweite Teil unseres kleinen Podcastes, folgt der dritte, nämlich ein Live-Experiment. Und zwar mit der Gedichtform Renga, die ebenfalls wie die Haikus aus Japan stammt. Rüdiger Jung wird uns erklären, was ein Renga ist. Ich sage uns, es sind drei, die um die christlichen Kardinaltugenden Glaube, Hoffnung und Liebe sich drehen werden. Und das Ganze, wie gesagt, ist ein Experiment. Er weiß nicht, was auf ihn zukommt.
Und bin gespannt. Vielleicht denken wir bei Dichter ab und an noch an das Bild von Spitzweg. Da ist so ein Dichter ganz für sich in seiner armen Stube. Die Japaner haben dieses Bild vom Dichter offener gemacht, denn die Japaner dichten zusammen. Da schreibt nicht einer allein Gedichte, sondern da gibt es Kettengedichte, da gibt es Miteinander. Und zwar auch geordnet in den Silben oder Mohren, von denen wir vorhin sprachen. Einer setzt einen Beginn mit 5, 7, 5 Silben, also insgesamt 3 Zeilen. Und einer schließt 2 Zeilen zu 7 Silben an. Und das Spannende und die Überraschung für den, der die Vorgabe geschrieben hat, also heute für mich, ist dreimal, wie geht's weiter? Glaube. Lazarus, steh auf. Wer an mich glaubt, wird leben, wenn er sterben muss.
Raben kreischen nimmermehr, doch der Stein rollt schon vom Grab.
Hoffnung. Hoffnung ist selten ein Scheinwerfer. Häufiger die kleine Kerze.
Der Zeitgeist pfeift im Finstern. Deine Hand bewahrt das Licht.
Liebe. Trinitateszeit. Gott lieben und den Nächsten lieben. Wie dich selbst.
3 in 1 die Liebe ist. So sparen wir Götzen ein.
Ich bin begeistert. Ich bin begeistert, weil das ist ein Geschenk. Es ist immer schön, etwas zu gedichten zu hören. Und es ist natürlich etwas ganz Besonderes, wenn das, was man so angedacht hat, fortgeschrieben wird. Und toll. Ich freue mich. Ich freue mich riesig drüber.
Das war also mein allererster Versuch in dieser Richtung und es hat eine ganz große Freude gemacht, eben Gedanken aufzunehmen, wirken zu lassen und in der Hoffnung, da wir uns ja kennen, schon lange und Freunde sind, in der Hoffnung, es kongenial zu tun, sie weiterzuspielen. Das war unser kleiner Podcast zum Thema Lyrik und Glaube, Glaube und Dichten unter dem Titel Staubgefäße. Ein Gespräch, eine Lesung und ein experimenteller Teil mit meinem lieben Freund und Kollegen Rüdiger Jung. Ich hoffe, es hat etwas Freude gemacht beim Zuhören. Vielleicht macht es sogar Freude, selbst einmal Lyrik, Poesie zu lesen. Und vielleicht macht es sogar mal Freude zu dichten. Wenn zuerst die eigenen vier Wände es hören, ist es ja kein Fehler. Und wenn es jemand anderen vielleicht auch gefällt, dann beleben wir die wunderbare Tradition der Poesiealben wieder. Vielleicht können wir sie aus dem Netz wieder zwischen Buchdeckel holen. Habt alle miteinander eine gute Zeit, seid und bleibt behütet und bedankt. Sobald uns wieder etwas einfällt, machen wir wieder etwas hoffentlich Schönes. Bis dann und auf Wiedersehen.